Es ist jetzt 22 Uhr. Wir sitzen in einem Wiener Kaffeehaus, so wie man sich das vorstellt. Es knarzt. Jetzt kommt auch gerade der Kellner an den Tisch und gibt ein Essen. Es sitzen im Hintergrund Menschen, die sich unterhalten und anstoßen. Also alle, die jetzt wieder zuhören werden, wissen, es ist wieder einer dieser berühmten Störgeräusche-Podcasts. Wir sind in Wien, weil wir einen Film machen, über den wir noch nicht reden können. Der kommt auf jeden Fall nächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr. Und deswegen könnte ich jetzt mit meinem Gast, den ich heute in meinem Podcast habe, nicht über das reden. Sie weiß nämlich, worüber wir gedreht haben oder zu welchem Thema wir gedreht haben. Wir dürfen aber da nicht drüber sprechen. Also ich betone es nochmal, ich werde Fragen stellen im Verlauf dieses Podcasts, weil Österreich hat so eine Geschichte, dass man darüber sprechen kann. Und es ist sehr spät, also ich kann auch ein bisschen müde sein. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns zu unterhalten. Mir gegenüber sitzt Eva, sie trägt ein Getränk, was du bestellt hast mit, was trinkst du?
Ich habe einen Soda Zitronen bestellt.
Ist das was typisch Österreichisches?
Also es gibt in Deutschland sicher auch ein sprudelndes Mineralwasser mit Zitrone.
Ja, das gibt es bei uns auch.
Das heißt halt Soda Zitronen.
Und das Erstaunliche ist, ich habe mir einen Cold Brew Kaffee hier bestellt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mich nicht getraut, Kaffee zu bestellen, weil wenn ich sage Cappuccino, werde ich schief angeguckt. Weil ein Cappuccino ist eine Wiener,
nee,
das ist Milchkaffee oder ein Cappuccino?
Ein Melange ist mit Milch, genau.
Okay, ist eher ein Cappuccino dann wahrscheinlich. Und tatsächlich der Ben, der Tonmann, der jetzt wieder dabei ist und schon wieder Kuchen isst, das werde ich im Übrigen Teehaus verraten, denn wir machen nämlich hier eine zuckerfreie Dreh. Weil wir drehen ja immer von März bis, das erzähle ich gerade nicht dem Hörern, sondern meinem Gast, wir drehen immer von März bis Oktober und man wird dann dick, weil man nämlich nur schlecht isst. Und Ben, der jetzt hier wirklich diesen Podcast aufzeichnet, pfeift sich hier so wirklich um 22 Uhr so ein Stück Riesenkuchen rein. Was ist das für ein Kuchen?
Topfenstrudel.
Was ist das?
Quarktäschchen, würde ich sagen.
Okay. Deswegen, aber ich erzähle jetzt dann einfach Terhorst, dem Kameramann, der nämlich die Zuckerkontrolle in unserem Team übernommen hat. Und wir beide haben uns getroffen, weil ich will mit dir über Österreich sprechen. Es ist ein weniger exotisches Ziel auf unseren vielen Reisen, aber ich finde, im europäischen Vergleich ist Österreich immer noch ein sehr exotisches Land. Es wirkt immer von außen, finde ich, bizarr, um ehrlich zu sein. Und du kannst über Österreich reden, nicht nur, weil du Österreicherin bist, Oberösterreicherin, so wie du mir vorher gesagt hast, sondern du schreibst auch über Österreich für die Zeit, für den Zeitverlag in Deutschland. Und was schreibst du denn da? Also was sind die Geschichten, die man dann, was erzählt man aus Österreich?
Das ist eine gute Frage, weil es gibt so viel zu erzählen. Also ich bin die Österreich-Korrespondentin von Z, vom jungen Medium, vom Zeitverlag. Und darum sind für mich die Medien so, also ich kann schreiben von Politik bis Gesellschaft, Kultur, Kunst, grundsätzlich alles. In letzter Zeit schreibe ich sehr viel über Politik, weil so unglaublich viel passiert. Aber ich war schon im FKK-Camp in Kärnten auf den Spuren Jörg Haiders.
War der jetzt eigentlich schwul? Ist der offiziell posthum geoutet?
Nein, weil es ja irrelevant ist laut Pressekodex.
Ist es auch, aber es ist trotzdem interessant.
Nein, bis heute...
Also es ist irrelevant laut...
sehr viel, aber offiziell schwul, nein.
Weil ich meine, es ist irrelevant laut des Pressekodex, aber es ist halt toll, wenn man irgendwie so ein FPÖ-Politiker ist, was wahnsinnig intolerant ist als Partei, auch gegen Schwule und Homosexuelle und dann aber selber schwul sein. Das ist halt so.
Ja, und auch in der Schwulenbar war kurz vor seinem Tod.
Hm. Genau. Vielleicht war da die Wiener Melange sehr gut.
Vermutlich
war sie sehr gut.
Das ist der Einstieg. Wir sind schon bei Jörg Haider.
Ne? Es ging relativ schnell, würde ich sagen. Also am Anfang habe ich gesagt, dass Österreich mir persönlich so bizarr erscheint. Kannst du das bestätigen als Österreicherin, dass der Außenblick auf dieses Land immer so irgendwie, ich meine, alle sind irgendwie, haben alle, also ich betone nochmal als Journalist, ganz wichtig, jeder Österreicher versteckt seine Familie im Keller. ich meine, das ist dieses Klischee, was man von Österreich hat. Weißt, in Deutschland pinkeln sie sich beim Sex an und essen Sauerkraut und die Österreicher verstecken ihre Familienmitglieder im Keller. Also woran liegt es, dass man dieses seltsame Gefühl hat, wenn man über Österreich nachdenkt?
Also ich habe dieses Gefühl auch und ich stelle mir ganz oft die Frage, soll ich gerade weinen oder lachen? Weil bei vielen Themen bleibt einem einfach nichts mehr anderes übrig, als sich für Lachen zu entscheiden. Weil es passieren so bizarre Dinge, allein wenn man sich jetzt den Ibiza-Skandal anschaut. Ich lese gerade das Buch dazu.
Es gibt schon ein Buch dazu?
Genau, von den beiden Obermeiers. Was einfach sich liest wie ein Krimi, wo man sich denkt, bei jedem zweiten Satz, das kann eigentlich so nicht passiert sein. Das ist irre. Und ich finde, Ibiza zeigt es ganz gut. Die wenigsten von uns waren überrascht nach dem Skandal, was da passiert ist. Weil wenn man sich mit der FPÖ länger beschäftigt hat, dann ist nichts davon überraschend.
Das musst du erklären. Das versteht man nicht als Außenstehender.
also vieles, was dort besprochen wurde, wie dass man die Medienlandschaft gerne übernehmen würde, dass man die Kronenzeitung gerne kauft, dass man den Rechnungshof umgeht. Also man weiß schon lange, dass die Parteienförderung eigentlich ganz dringend renommiert gehörte in Österreich und dass viele Parteien wenig auf die Pressefreiheit halten. Und das sind alles keine Geheimnisse. Das einzig Offene ist halt, dass mal wer on record gesagt hat. Und also halt unterbewusst, ja, halt gefilmt wurde. Ne? Aber also für mich war nichts davon jetzt groß überraschend, halt nur, dass man es geschafft hat, das mal zu filmen.
Ja.
Und was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass es Rücktritte gab, weil Österreich ist auch das Land, wo niemand zurücktritt, egal was passiert. Irgendwie geht es dann doch immer oder man kommt wieder zurück. Und genau das passiert jetzt auch bei Heinz-Christian Strache, wo es die ersten Gerüchte gibt, dass er zur Wienwahl zurückkommt nächstes Jahr.
Aha, also das ist dann so, vielleicht für die Hörer und für die Hörerinnen, die nicht wissen, was die FPÖ ist, ist das vergleichbar mit der AfD in Deutschland?
Also ich würde sagen, laut politischem Programm zu 100%. Von den Personen her weniger. Also weil die FPÖ hat es geschafft, sich als sehr jung zu definieren, obwohl die meisten gar nicht so jung sind. Aber spätestens mit Haider und dann mit Strache haben sie es halt einfach zu einer Mehrheitspartei geschafft, das die AfD ja bis heute nicht geschafft hat.
Na, außer in Sachsen, nee, es sind immer noch keine Mehrheitspartei, aber sie haben sehr viel politischen Einfluss jetzt mittlerweile.
Genau, man darf halt nicht vergessen, dass die FPÖ in Österreich immer wieder regiert hat, auch schon rund um 2000. Und das ist halt eine ganz andere Partei, aber so vom politischen her würde ich sagen 1:1.
Die FPÖ gibt es seit 1949, glaube ich.
Genau, also es wurde halt dann von...
Also die Frage ist, die dazu kommt, wie geht es eigentlich, dass so eine rechte Partei so lange in Österreich existieren kann? Das heißt ja, dass viele Österreicher schon sehr konservativ rechts sind.
Also ich glaube, genau, die FPÖ gibt es, weil ein großer Teil rechts oder rechtskonservativ ist in Österreich. Und die FPÖ hat sich ja als Nazis gegründet, relativ früh, nach dem Kriegsende. Das heißt, darum wird ja Österreich immer vorgeworfen, dass wir nie was aufgearbeitet haben, sozusagen, weil dieses Gedankengut nie wirklich verbannt wurde. Und dem würde ich auch zustimmen, weil sonst hätte es die FPÖ nicht gegeben.
Ja.
Und dann sind die halt bei sehr wenig Prozent herumgedruckst, weil das halt einfach eine Alt-Nazi-Partei war, wo doch viele gesagt haben, hey, wir können das jetzt nicht wieder wählen. Wir hatten gerade deswegen einen Weltkrieg so. Es gab halt, glaube ich, schon eine Scham und sie haben auch die falschen Themen angesprochen. Und dann kam halt Haider und meinte so, ich kann eure Probleme lösen, weil schuld an allem sind die Ausländer und das System. Und das hat halt dann funktioniert.
Ja. Und wollen die Österreicher dann auch wieder Deutschland angeschlossen werden?
Das, finde ich, ist tatsächlich das interessanteste Thema bei der FPÖ, weil sie sich ja als die Österreich-Partei verkaufen.
Ja.
Und die erfolgreichsten FPÖ-Politiker sind deutschnationale Burschenschafter.
Wirklich?
Die sich ja eigentlich, also die zumindest, wenn sie es nicht offen sagen, Burschenschaften angehören, die sich gern Deutschland anschließen würden. Oder zumindest germanisch stolz, wie man das dann auch immer nennt.
Ja. Ich hoffe jetzt, ich will eine Entschuldigung noch zum Beispiel. Ich finde es schon sehr interessant, aber ich will für die Hörer und Hörerinnen, es tut mir sehr leid, wenn so viele Störgeräusche, weil hier laufen wirklich Leute an uns vorbei. Wir sitzen in diesem doch sehr schönen...
Ja, es ist wunderschön hier, oder?
Es ist richtig hübsch. Ja. Stimmt es eigentlich immer noch, dass in einem Wiener Kaffeehaus der Mann gefragt wird, was die Frau möchte? Oder ist
bitte
es,
was?
Es gibt irgendwie so eine... ich habe das irgendwo gelesen, dass die Frau die Begleitung des Mannes in einem Wiener Kaffeehaus ist und dann wird nicht die Frau gefragt, was sie gerne trinken möchte, sondern der Mann wird gefragt, was die Frau möchte.
Also ich hoffe ja doch nicht.
Okay, ich glaube, hier war es jetzt nicht so.
Also ich bestelle immer selbst. aber ich kann dazu was erzählen. Ich war einmal mit meinem Vater, der zu Besuch war, in einem Wiener Kaffeehaus. Und es war alles voll. Und manche Tische waren reserviert. Und dann hat er den Kellner gefragt, so, ob die reserviert sind oder ob wir uns da hinsetzen können. Und der hat ihn halt angeschrien und meinte so, können Sie nicht lesen? Was ist eigentlich Ihr Problem? Und mein Vater ist halt Lehrer und eine sehr stolze Person. Also, entschuldigen Sie bitte. Also, natürlich kann ich lesen, aber ich wollte halt wissen, ob ich mich... Und dann haben sich diese 10 Minuten dort gestritten.
Gelten die als so unhöflich?
Die Wiener Kellner? Ja, sehr. Also, das war das Freundlichste.
Ich war ganz angetan von der Freundlichkeit.
Also, du hast eine Cold Brew bestellt, was sehr mutig ist, fand ich.
Warum? Erklär es bitte.
Also für mich war das so, was willst du? So ein gewisses Eis in deinem Wiener Café. Weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Weil normalerweise man trinkt halt einen verlängerten oder einen Melange.
Ja. Warum ist Wien so anders als der Rest von Österreich? Also ich war jetzt ein paar Mal schon in Wien. Ja. Ich habe mein ganz interessantes Silvester hier verbracht. Da hatte ich irgendwie Liebeskummer, bin dann hergefahren, weil ich dachte, das ist eine gute Idee, Liebeskummer zu haben und Silvester hier zu verbringen. Das war eine ganz, also nochmal eine zweite Entschuldigung oder dritte. Ich bin noch etwas erkältet, deswegen huste ich zwischendurch immer. Aber es ist eine sehr deprimierende Stadt. Man sollte nicht mit Liebeskummer, hierher kommen. Das ist sehr, besonders so im Winter.
Ja, eine einzige Depression. Was war jetzt deine Frage?
Die Frage war, warum Wien so anders ist. Also Wien fühlt sich dann doch wieder anders an als der Rest von Österreich.
Also Wien, glaube ich, ist so wie Berlin. Es hat sehr wenig mit dem Rest des Landes zu tun und definiert sich darüber halt, Bundeshauptstadt zu sein. Und wenn du Wien verlässt, hassen auch alle Wien. Und okay. Das beruht halt auch darauf, dass Wien in sehr vielen Teilen auch anders ist und sich auch sehr viel darauf einbildet, anders zu sein. Und es gab dieses berühmte Zitat vom ehemaligen Bürgermeister aus Wien, von Heupel, der meinte so, nein, Wien ist nicht deppert. Und das wurde es auch immer wieder von ihm wiederholt und so nach den Wahlen, weil in Wien waren ja doch, zumindest in der Vergangenheit, die Ergebnisse immer andere. Also ja. Rechte und rechtskonservative Parteien.
Also wie in Bayern dann. München hat ja auch immer SPD eigentlich. Und
genau,
dann der
also
Rest
hier ist halt die Hochburg ist es jetzt auch nicht mehr, aber die meisten Sozialdemokratinnen gibt es auf jeden Fall und WählerInnen der Partei hier in Wien. Und sonst überall im Land ist halt vor allem ÖVP, also ÖVP ist sowas wie CDU, CSU.
Okay.
Ne? Und, aber jetzt mittlerweile wird die FPÖ auch schon stark in Wien.
Was ich mich frage, ist, man hat ja dann immer auch in Deutschland, eben in diesen Großstädten, ist alles so relativ, sagen wir mal so, sozialdemokratisch links, grün. Mhm. Ob man nicht einfach die Landwirtschaft abschafft? Einfach aus Deutschland und Österreich, aus allem eine Stadt machen?
Aus allem eine Stadt machen. Also, ich liebe Wien. Und ich bin total dafür, Wien zu idealisieren, weil Wien ist sehr anders als Österreich in vielen Teilen. Aber man kann halt auch nicht immer den ländlichen Raum so über einen Kamm scheren. Also was ich mittlerweile gelernt habe, ist, klar, es gibt so gewisse Probleme, die gibt es vor allem am Land. Und den Rechtsruck gab es auch lange Zeit vor allem am Land. Aber einfach, weil die Politiker von rechten Parteien die ersten waren, die dorthin gegangen sind. Also so die FPÖ ist das beste Beispiel. Die waren auf jedem Zeltfest, sind die gestanden, in jeder Dorfdisco. Das hat ja dann Sebastian Kurz auch relativ schnell alles kopiert und stand dann auch in den Dorfdiscos und hat mit allen angeschaut.
Aber Sebastian Kurz kann auch da stehen, weil er auch das Alter noch hat.
Genau.
Ja, also er könnte auch noch ohne unangenehm aufzufallen in die Diskothek gehen, glaube ich.
Aber er ging halt auch bewusst, ne?
Ja.
Ins Bierzelt und in den Club und da gibt es ja auch Bilder dazu und so. Und aber ich glaube trotzdem, dass am Land leben auch ganz viele Leute, die sozusagen dem Rechtsruck nicht verfallen,
und
die echt coole Projekte schaffen und die gerade in der ganzen Geflüchteten-Thematik sieht man halt am Land, wie gut es laufen kann. Also, und darum bin ich mittlerweile auch schon immer vorsichtig, ich war auch immer so, Wien, irgendwie schotten wir uns ab und so und ich möchte gerne, dass nur die Wahlergebnisse von Wien für mich zählen und so. Aber ich glaube, dass sich auch am Land extrem viel tut und ja, man sieht es, wie stark die FPÖ jetzt auch in die Stadt wird. Also ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen.
Dankeschön.
Dankeschön. Was von nichts halt Halt macht. Und, ja.
Bist du glücklich in Wien? Ich habe immer das Gefühl, in dieser Stadt kann man irgendwie glücklich werden, aber das dauert lange.
Also ich habe jetzt die letzten 2 Jahre halb in Berlin und halb in Wien gelebt.
Okay, zwei deprimierende Städte.
Und ich wollte damals unbedingt weg von Wien, so, weil ich habe hier studiert und ich fand es auch einfach immer deprimierend und es ist so wenig passiert und alles ist so langsam passiert und du kannst halt die Clubs, die es gibt, irgendwie an deinen beiden Händen abzählen. Mhm. Und also mir kam immer so vor, wir hinken da bei ganz vielen so hinterher und dann bin ich nach Berlin gegangen und war am Anfang so, oh, geil, Berlin. Aber dann spätestens, wenn irgendwie der Winter in Berlin kommt, sieht man es halt auch, das ist ja genauso eine depressive Stadt. Ne?
Ja.
Und ich liebe seitdem Wien wieder sehr, weil es ist hier wahnsinnig ruhig. Es bewegt sich ja alles sehr langsam, aber man kann das auch extrem schätzen. Also ich komme halt immer aus Berlin zurück und denke mir so, es ist irgendwie hier alles so viel ruhiger, es sind weniger Leute. Passiert alles langsamer. Ne?
Würdest du Menschen empfehlen, also so, da wir nun wirklich sehr viele Länder auf unseren Reisen besuchen, würdest du ihnen sagen, zieht doch einfach mal nach Wien? Also weil es gibt ja zum Beispiel so, meine ganzen Freunde, die Medizin studieren wollten, die ziehen dann nach Österreich, damit sie Medizin studieren können. Und dann kommen sie aber auch schnell wieder weg. Also so, ich wüsste, also bis auf dieses Morbide, was ich sehr schätze an Wien, also die Luft ist immer feucht, habe ich das Gefühl. Meine Nase läuft hier immer in der Stadt. Und irgendwie, ich spüre so eine unglaubliche Todessehnsucht aus jedem Fenster, aus jeder Gasse kommt irgendwie so sowas Düsteres, aber irgendwie aber... So, aber es fühlt sich gut an. Also es ist so wie Prag ist zum Beispiel ähnlich.
Mhm.
Prag also, hat diese zwei Touristen, aber dieses so, alles ist ein großer Seufzer.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, das ist eine schwierige Frage, wem ich empfehlen würde, nach Wien zu ziehen. Ich würde also auf keinen Fall Deutschen empfehlen, irgendwohin nach Österreich zu ziehen.
Warum das denn nicht?
Weil es tatsächlich so ist, dass ich habe mich mit dem ganz viel beschäftigt, auch schon in Artikeln, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Also Deutschland und Österreich hat, glaube ich, ein sehr schwieriges Verhältnis, weil...
Als Deutscher weiß man das nicht. Also ich wusste das nicht.
Die meisten ÖsterreicherInnen tun sich sehr schwer mit Deutschen. Also allein, dass dieses Wort Piefke immer noch im normalen Sprachgebrauch ist und Deutsch dann immer noch so als ein Schimpfwort benutzt wird. Also meine Freunde zum Teil sagen dann sowas wie, du fährst Ski wie ein Deutscher, reiß dich mal zusammen. So, ne? Und das zeigt.
Was habt ihr denn gegen die Deutschen?
Genau. Und ich glaube, und jetzt mache ich mir halt dann Feinde auf beiden Seiten, ich bin davon überzeugt, dass das so ein Komplex ist, ne? Dass wir uns abgrenzen müssen, um irgendwas zu haben. Dann sagen wir so, oh, wir sind so wahnsinnig anders als Deutschland und wir sind halt so ein kleines Land.
Aber ihr habt Skigebiete, ihr habt Hitler.
Ja, wir haben halt Hitler, schau. Ja. Und wir haben Heider und was haben wir noch? Keller.
So, Keller habt ihr noch und Mozartkugeln habt ihr auch noch.
Genau. Und um uns halt als irgendwas zu definieren, müssen wir uns, glaube ich, ganz stark von Deutschland abgrenzen und von dieser Korrektheit. Ne? Also bestes Beispiel ist Freitagnachmittag. Das hat mich in meinem Job in Deutschland am meisten schockiert, dass die Leute dort bis 18 Uhr sitzen.
Ja.
Und ich war dann so in der ersten Woche so, warum ist jeder hier? Und dann alle so, ja, 8 Stunden heute Arbeitstag. Und ich so, ja, aber es ist Freitag. Und sie so, ja und? Und ich so, ja, es ist Wochenende. Also weil in Wien... Also ich lege meine Hand ins Feuer bei den meisten Jobs, die gehen am Nachmittag. Man erreicht doch niemanden mehr, die meisten gehen zu Mittag. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
Also eigentlich wirbst du bis jetzt auf das, wie Österreich Psychopathen exportiert.
Ja.
Wirbst du eigentlich jetzt für das Land?
Ja,
weil
das bewerbe ich. Und ich glaube, das wollen wir da herausheben und zeigen, wir haben auch diese sympathischen Zeiten, wir haben guten Kaffee, ne? Wir haben nicht diesen Filterkaffee-Scheiß. Wir haben geilen Kuchen und das ist das, dass wir uns, glaube ich, sehr konzentrieren müssen, um zum Beispiel vom Rechtsruck abzulenken.
Ja, also so, es gibt guten Filterkaffee, kein Filterkaffee, kein es gibt Filterkaffee. Guten Kuchen, dann fällt auch kein der Rechtsruck auf. Das finde ich gut. Einfach immer ganz viel Süßigkeiten essen. Ja. Und ihr habt diese tollen Waffeln. Hier diese
Manna-Waffeln.
Genau, das ist so, die ich immer als Kind war das für mich immer Waffer, weil ich das nicht lesen konnte. Das war so.
Ja, das ist hier ums Eck, ne?
Also die Fabrik davon?
Ja. Und die Biobrauerei auch. Und hier ist dann immer so ein Duft, entweder es ist Süßel zu extrem, dann ist es von der Manna-Fabrik, oder es ist so dieser Geruch nach Bierbraun. Dann
Hopfen,
ist es von
dieser Hopfen. Der ein bisschen übel, so nach alter Hose riecht
der. Das riecht hier immer.
Kann man als junger Mensch in Österreich, also wie groß ist denn, du meinst, du lebst jetzt ein halbes Jahr in Berlin, wie groß ist denn die Sehnsucht, wirklich dieses ganze Land zu verlassen, dieses Gebirge? Für mich ist es ja einfach so ein Gebirge einfach. Was ja nicht stimmt, weil zum Beispiel Wien ist ja überhaupt nicht gebirgig.
Ja.
Und umso weiter Richtung Ungarn du kommst, umso weniger bergig ist es, glaube ich, auch alles. Ne? Das ist ja dieses Alpen-Österreich ist ja links. Aber ich glaube, für jeden, also wirklich, ich glaube, als Deutscher weiß man nichts über Österreich.
Man weiß nichts?
Nee, man fährt hier in Urlaub nach Bad Innsbruck und dann Kufstein. Genau, da fährt man in Urlaub hin, mit 16 meistens, dann fährt man nie wieder hier hin. Und dann irgendwann später, wenn man alt ist, mit seinen Kindern wieder. Aber man hat, glaube ich, keine Vorstellung von dem Land, von den Menschen. Weil in diesen Tourismusgebieten, da sehen die halt aus, so wie die aussehen, wie für Touristen, erzählen dir, was du hören willst, weil du eben Tourist bist. Und zum Beispiel auch die Nähe zu Budapest ist, glaube ich, wir haben gerade vorhin überlegt, so wie weit ist in Budapest weg? Na, so 6-7 Stunden mit dem Auto wird es schon weg sein. Dann hat einer geguckt bei Google Maps, oh, nur 2 Stunden.
Mhm.
Also so, du weißt nichts über dieses Land. Auch zum Beispiel, ich wusste nicht, dass die Österreicher die Deutschen nicht leiden können. Und dass Piefke irgendwie offensichtlich, was ja auch so ein Berliner Begriff ist, so ein Schimpfwort ist. Irgendwie so, war mir alles nicht klar. Also eigentlich, um meine Frage selber zu beantworten, die ich dir gerade gestellt habe, man will unbedingt eigentlich weg wahrscheinlich, wenn man hier groß wird, oder?
Also es kommt drauf an, ich wollte lange immer weg und als ich dann nach Deutschland ging, als ich vor Jahren nach Hamburg ging, habe ich dann so gemerkt, dass eher alle Österreich so idealisieren und so viele Sachen so cool fanden, also weil da ist halt dann kulturell einiges passiert und gerade in der Musikszene, da ist gerade Bilderbuch dann mega groß geworden und Wanda und Young Horn.
Die klingen ja für mich alle gleich, ne? Also Wanda und Bilderbuch ist für mich eine Band im Kopf.
Oh, ganz schwierig.
Ich weiß.
Und da ist halt voll viel passiert und ich habe in Hamburg dann immer gemerkt, dass also, oh, du bist aus Österreich und aus Wien und du lebst in Wien und erzähl mir alles, wie ist es dort und sind da jetzt alle Kids in Salzburg beim Hanusplatzflow und so rappen dort ist alle und hört jetzt alle Deutschrap und ich war immer so, wo passiert dieses coole Wien? Also ich habe das hier nie gefunden so. Und auch der Dialekt, also seit ich in Deutschland lebe, war es immer so, oh, red mehr im Dialekt. Und
ja, mach mal. Red mal.
Ich kann schon Dialekt reden, aber dann rede ich halt anders.
Als aber ist das jetzt Oberösterreich? Oder?
Ja, ich spreche halt Oberösterreich.
Kannst du Wiener Schmäh?
Ich kann kein Wiener Dialekt, weil ja. Ich nicht Wienerin bin. Ab und zu rutscht man mal ein Leibwand oder Uhr oder so raus. Das kann schon passieren.
Sag mal Eichhörnchen.
Eichhörnchen?
Ja, das Eichhörnchen heißt bei euch ganz lustig.
Orchkatzen.
Ja.
Der Orchkatzenschwarf.
Ja, genau. Ja. Ganz toll.
Ja, und genau, um der Frage zu beantworten, seitdem idealisiere ich es, glaube ich, selbst ein bisschen mehr. Und also ich bin jetzt bewusst wieder nach Wien zurückgegangen, obwohl ich in Berlin war, weil jetzt gerade extrem viel passiert, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Und ich glaube, wenn alle gehen, die den Rechtsruck nicht cool finden, dann wird da nichts passieren.
Jetzt darfst du wieder Hochdeutsch reden.
Genau, es versteht halt sonst niemand.
Yeah.
Und ich sehe halt, dass extrem viel gerade im Wandel ist und dass sich extrem viele Leute engagieren und versuchen, irgendwas zu ändern und ihr Leben halt auch politisieren, auch in der Freizeit, also einfach Dinge machen,
ja.
So als Gegenwind gegen das Politische, was die ganze Zeit passiert, und das fasziniert mich sehr, also das finde ich extrem gut.
Wie wird man eigentlich Journalistin hier? Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das total easy.
Ja.
Also du kannst nicht easy, also es ist nicht leicht, Journalist zu werden, sondern du hast so ganz viel Auswahl. Du kannst überall hingehen, in ja. Hamburg, München, Berlin, ja. Köln. Es gibt überall die Möglichkeit, wirklich Journalist zu werden. Hier habe ich das Gefühl, Wien.
Ja, wir haben auch diese Schulen nicht so, also dass wir jetzt diese extrem angesehenen, elitären Journalistinnen-Schulen hätten.
Finde ich ja ganz furchtbar, ne? Hast du so eine Schule besucht?
Nee, nee.
Okay, ich finde das so, also ich weiß, dass du viele Kollegen von uns beiden, die wir beide auch kennen.
Also alle gefühlt.
Die gehen alle auf die DJS in München und schreiben alle gleich.
Oder auf die Nannen.
Ja, oder auf die Nannen. Dann sind die auch immer so, also zum Beispiel, ich war auch auf keiner Journalistenschule, bewege mich aber öfter auch in diesen Kreisen von Leuten, die auf diesen Journalistenschulen sind. Und ich fühle mich immer so ein bisschen so wie, als hätte ich so schmutzige Knie. Yeah. Und man ist so, so pöbelig. Man kommt sich immer so ein bisschen pöbelig vor, weil man eben nicht im Einstieg schreibt, was der Farbe des Pullovers ist.
Am besten finde ich es dann, wenn dann kommt, kannst dich ja eh noch bewerben. So, als würde ich jetzt irgendwie dazwischen mal mich da bewerben und das machen.
Ich bin immer ein großer Freund des Volontariats. Ja. Ich finde immer, lustigerweise geht es in diesem Podcast oft um Journalismus und wie man Journalist wird. Und ich finde ja Volo gut für die journalistische Ausbildung und die Journalistenschule ist fürs Ego.
Ja.
Also das Selbstbewusstsein, also ich habe so viele Kollegen, sind sehr selbstbewusst, die von diesen Journalistenschulen, um es auch einfach mal zu sagen, arrogante Schweine.
Ja, das ist, glaube ich, einfach dort geimpft.
Ich glaube ja. So, das ist so, es ist halt, ich weiß nicht, warum sie das auch ablegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie früher so differenziert auf die Branche geguckt haben und Leute vorverurteilt haben. Also zum Beispiel bei mir ist es ganz schlimm. Ich bin ein Zwitter, der im Fernsehen auftritt und Printjournalismus macht. Das kann, also ich habe beim Stern, 3 Jahre war ich beim Stern, und es hat beim Stern, habe ich es nicht geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass ich kein Praktikant bin, der für den Stern arbeitet, und auch nicht Galileo-Moderator für ProSieben. Also dass man auch beides machen kann. Es ist sehr schmerzhaft, also dieses dazwischen sich immer zu bewegen und immer wieder dieses Gefühl zu haben, du musst die Leute überzeugen. Wie ist das in Österreich?
Also in Österreich, wir haben diese Schulen nicht. Das heißt, du kannst nur Journalismus studieren, entweder halt an der normalen Uni oder an der FH. Ich war an der FH, weil es dann ein bisschen praktischer ist und man halt voll viel Praktikum machen muss. Also das Volo gibt es bei uns auch nicht in der Form. Aber man muss halt dann, ich musste mehrere Wochen Pflichtpraktika machen. Mhm. Und das war auch, also in der Zeit, glaube ich, habe ich halt alles gelernt. Und ich bin dann relativ schnell nach Deutschland gegangen, weil ich wollte kein Praktikum mehr machen, wo sie dich mit 300 oder 400 Euro abspeisen.
Immerhin.
Und du aber eine Vollzeitstelle machst, ne?
Ja.
Und eigentlich nichts lernst, sondern halt nur machst. Und dich eh nie wieder übernehmen kann, weil die österreichische Medienszene ist halt, ums diplomatisch auszudrücken, eine Katastrophe.
Aber es ist in Deutschland, ich meine, das ist auch ein interessanter, es ist in Deutschland tatsächlich ja auch so. Also so, der Stern kotzt ab, ich arbeite beim Fokus, bin wahrscheinlich einer der letzten Sozialdemokraten, die noch beim Fokus arbeiten. beim Spiegel brauche ich gar nicht erst klopfen, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Aber sowohl Stern als auch Fokus, das sind Medien, denen es einfach nicht gut geht. Also man merkt das Sterben.
Aber ihr habt wenigstens diese Medien. Also wenn man sich die österreichische Medienlandschaft anschaut, dann ist ein riesengroßer Teil Boulevard. Wir haben extrem viele Gratisblätter, die
Das ist ja stimmt.
U-Bahn, ne? Das sind solche Dinge, da kannst du die rausnehmen und die lesen alle. Und halt dann noch die Krone, die ja, wenn man es jetzt umlegt, auf die Bild-Zeitung noch viel mächtiger ist, weil dafür, dass wir so ein kleines Land sind, lesen das noch viel mehr Leute. Und dann bleiben noch ein paar Tageszeitungen, die extrem kämpfen auch. Und dann haben wir halt ein paar wenige qualitative Wochenzeitungen.
Ja.
Ne? Falter, Profil.
Standard finde ich ganz toll, ist aber eine Tageszeitung.
Tageszeitung,
ne?
Und die
den lese ich gerne.
Auch, ne? Ja. Und so diese großen Medien, die jetzt wirklich mal Geld in die Hand nehmen für eine Recherche, die gibt es halt de facto nicht. Also,
oder aber wie bleibt man denn, also wovon willst du leben?
Also ich, drum arbeite ja ich auch für ein deutsches Medium.
Ach so, stimmt. Stimmt, genau.
Aber, also ich kenne halt viele, die machen halt so freie Journalisten, die machen halt dann auch noch PR oder so nebenbei.
Das finde ich ganz hart. Es tut mir immer sehr leid.
Genau, aber es geht in Österreich, glaube ich, auch nicht anders. Ich war auch eine Zeit frei und ohne Deutschland wäre das unmöglich gewesen, weil es wird so wenig gezahlt, weil die Medien haben so wenig Geld.
Was kriegt man für, also nehmen wir mal an, du würdest für die Krone, nee, es gibt wahrscheinlich keine.
Die Krone habe ich nie geschrieben. Aber
für einen Standard, eine Reportage über, sagen wir mal, die identitäre Bewegung in Wien. Was würdest du dafür?
Standard habe ich auch nie geschrieben, aber ich glaube, man kriegt so für eine Seite, ich habe für die Wiener Zeitung geschrieben, die ist auch gut bezahlt, da kriegt man für eine Seite 250, 300 Euro und das ist unglaublich gut.
Ja. Ne? Aber in so einer Seite stecken gerne mal auch anderthalb, zwei Monate, wenn du Pech hast.
Das ist das Problem. Und ja. Und das ist ja auch ein großer Punkt, warum es diesen Rechtsruck, glaube ich, gibt. Weil der geht ja Hand in Hand mit dem Boulevard.
Ja.
Und mittlerweile halt auch mit den Social-Media-Kanälen. Was ganz interessant ist, wenn man sich zum Beispiel den Facebook-Account vom ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den wir alle kennen aus den Ibiza-Videos, anschaut, dann hat er ja mittlerweile 900.000 Abonnenten.
900.000?
Das heißt, der hat eigentlich einen höheren Zugriff, als er bei jedem Medium hätte.
Ja.
Das heißt, wenn bei ihm ein Artikel viral geht, den er postet, macht er halt einfach sein eigenes Framing für jedes Thema. Und das war jetzt ganz interessant, weil da gab es einen riesen Streit, weil dieser Facebook-Account mit extrem viel Geld ja groß gemacht wurde, ne? Und ihm die FPÖ dann jetzt wegnehmen wollte. Und mittlerweile, glaube ich, hat er auch gerade keinen Zugriff mehr. Ne?
Und ich meine, er könnte Werbung für Cremes auch machen und würde sehr viel Geld von diesen Firmen bekommen, wenn er das möchte. Ich überlege, ob wir noch was zu essen bestellen. Wie lange hatten so, haben die 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen?
Okay, ja, ich glaube, die sperren eher zu, ne?
Müssen wir noch mal rauskriegen.
Also, dann muss man, glaube ich, fragen, ob die Küche noch offen ist.
Also Torte gibt es, wie gesagt, noch, das haben wir gerade bestellt.
Ja.
Was ist denn eigentlich so, wovon lebt Österreich eigentlich? Also wir waren vorletzte Woche waren wir in Bangladesch, da wussten wir, okay, Bangladesch lebt von der Modeindustrie. Wovon lebt eigentlich Österreich?
Weiß nicht, also wir haben auch extrem viel Industrie, ne? Also wo ich herkomme, in Oberösterreich.
Wo ist denn Oberösterreich?
Oberösterreich ist direkt bei Bayern im Grunde, okay. Ne? Also Passau kennst du?
Ihr seid dieses Gebiet, wo die Münchner mal sagen, es lohnt sich in München zu leben, weil man ganz schnell in den Bergen ist.
Genau.
Okay.
Also runter dann nach Salzburg würden die jetzt sagen. Das ist dann Salzburg, Oberösterreich ist wirklich so bei Passau an Deutschland dran.
Lehrerkind?
Ja.
Also Mutter auch Lehrerin?
Alle Lehrer.
Alle Lehrer?
Alle Lehrer. Und haben Sie jetzt noch 3 Stunden im Schulsystem?
Das ist wahrscheinlich nicht so. Wo, wie ist denn? Unterscheidet sich stark vom deutschen Schulsystem?
Ich weiß gar nicht, ich war ja in Deutschland nicht in der Schule, ne? Aber ist halt auch so ein Riesenstreit, also von der Politik her, weil sich die halt nie einigen konnte, die Koalition. Jetzt wurde die neue Mittelschule gemacht, wieder abgeschafft und wir haben halt so ein Riesenproblem mit den Gymnasien, dass halt alle guten SchülerInnen auf die Gymnasien kommen und die anderen sehr kämpfen. Aber wovon lebt Österreich? Also in Oberösterreich gibt es extrem viel so Industrie und auch Stahl und sonst, glaube ich, Landwirtschaft natürlich zu einem großen Teil. Ja.
Tourismus?
Tourismus in vielen Regionen.
Was ist denn, wenn Österreich den Öxit durchsetzt?
Öxit?
Ich habe heute irgendwo gelesen, dass, dass Österreich aus der EU raus will. Aber das
also das wird niemals passieren, weil selbst die FPÖ fordert das nicht mehr. Und dann, wer sollte das jemals fordern? Also ich glaube, das ist jetzt mittlerweile bei allen angekommen. Auch sicher durch den Brexit, was das heißt für ein Land.
Ja.
Und das wollen wir dann doch nicht.
Aber nochmal zurück.
Dann können wir nicht mal auf die EU schimpfen. Also.
Stimmt, man braucht ja ein Feindbild.
Ja.
Nochmal zurück zu den Psychopathen aus Österreich. Ich will nochmal einen
Grund. Du willst über Fritzl reden.
Ich will wissen, warum. Also, ich meine, es gibt auch Psychopathen in Deutschland, das ist keine Frage. Aber warum hat man das Gefühl, dass eben so Fritzl, sowas kommt aus Österreich? Oder zum Beispiel, wie heißt denn der Regisseur, der diese tollen Filme macht? Seidel?
Ulrich Seidel,
genau.
Der auch Keller gemacht hat.
Genau.
Den Film, ne? Wo sie das nur in den Keller.
Ich überlege gerade.
Spät.
Wann wird denn zugemacht?
In 11 Uhr.
11 Uhr, okay. Ja. Dann ist das auch unser natürliches Ende für das Interview. Ich überlege, ob ich schnell noch was esse. Was gibt's noch? Was?
Die Fäschen ist schon geschlossen.
Und Kuchen.
Und Mörschbeißen gibt's noch?
Was ist ein Mörschbeiße?
Mörschbeißen, Kuchen.
Ach so. Dann nehme ich einen Strudel.
Apfel oder
Topf? Apfel. Man hat schon Angst, was zu bestellen, um ehrlich zu sein. Also es ist schon.
Ja, du bist ja der Deutsche.
Ach so. Er guckt auch böse rüber. Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, jetzt habe ich in dem Moment gerade vergessen, dass wir einen Podcast aufzeichnen bei der Bestellung meines Strudels. Aber ich wurde gerade, aber ich meine, aber dieser deutschen Hass ist ja schon irgendwie seit 300 Jahren oder 1000 Jahren.
Also den gibt es schon lange. Es gab ja diese extrem populäre Serie Die Piefke-Saga. Wo es um Deutsche.
Extrem populär, ich habe davon noch nicht gehört.
Ja. Wo es um Deutsche geht, die in Österreich Urlaub machen und wo das sozusagen halt clasht. Ne? Niemand versteht sich, was ist in Tirol. Und wo sich halt zeigt, wir brauchen halt die deutschen Touristinnen, weil ganz viele Orte davon leben, aber eigentlich will sie halt niemand dort. Und um das geht es in dieser Serie. Und das wird dann immer zitiert. Und die ist unglaublich alt. Also ich glaube, diese Beziehung gibt es schon lange. Und in Deutschland ist es scheinbar immer noch nicht angekommen.
Nein, es ist, also mir ist es wirklich nicht bekannt. Es kann vielleicht auch eben da, also vielleicht als Berliner kriegt man es auch nicht mit. Ich glaube, wenn ich in Thüringen bin oder in Bayern, dann würde ich das wahrscheinlich, das, oh, dieser Husten nervt mich tierisch.
Bei Berlin lieben ja die Wiener, zumindest meine Generation.
Ja, also ich bin, das war auch der Grund, warum ich eben vor 10 Jahren aus Liebeskummer nach Wien, weil ich dachte so, okay, dann Berlin bleiben ist fürchterlich die Idee jetzt, aber dann fahre ich halt nach Wien. Und es ist ja auch schön. Also es ist, was ich meinte, also wer Lust hat auf eben diesen Todesduft, der durch die Straßen weht, der fühlt sich, glaube ich, in Wien auch sehr wohl. Du meintest, dass es irgendwie, also du hast das Gefühl, dass aus Deutschland die Jugend und Jugendkultur hier deutlicher ist, als man selber die wahrnimmt.
Weil sie so idealisiert werden. Es war ja auch Moneyboy gefühlt auf jedem zweiten Cover.
Warte mal, ist Moneyboy der Klebstoff schnüffelt? Es gibt irgendwo einen, nee, das ist, der heißt glaube ich anders. Nee. Nicht, aber Moneyboy ist aber, das ist doch eigentlich ein Kunstprojekt. Ist der ist doch eigentlich sehr, sehr schlau.
Der
stellt
ist unglaublich
sich,
schlau, ne?
Der hat glaube ich auch seine, ja, der hat seine Diplomarbeit über dieses Moneyboy geschrieben.
War ein riesen Porträt von ihm im Spiegel. Also wo man sich so denkt, ja krass, es wird halt auch thematisiert. Und auch Mavi Phoenix ist ja auch so ein Beispiel.
Ja.
Wenn die halt nicht auf Deutsch singen, aber trotzdem. Ich glaube, es gibt halt dieses Interesse, vielleicht auch dieses Interesse zu sehen, was gibt es da noch außer Oktoberfest, was ja bei uns auch gefühlt überall gibt. Ne?
Es gibt in Österreich ein Oktoberfest?
Ja, so Zeltfest halt, ne? Also,
okay.
So, was ihr als Oktoberfest kennt, ist ja bei uns dann so Tracht, Zeltfest, Kirtag, so, ne? Es gibt halt auch hier natürlich eine coole junge Szene und das interessiert, glaube ich, halt Deutschland.
Nervt es eigentlich, wenn man, wie alt bist du?
Ich muss schon überlegen. 27.
27 nervt es eigentlich, wenn man so dieses, also mich würde das ja als 27, also wenn ich jetzt, ich war auch mal 27, aber diese Trachten und dieses Festhalten an dieser alten Kultur, nervt einen das nicht eigentlich? Weil in Berlin gibt es das nicht. Also ich bin in Berlin groß geworden und geboren. Mhm. In Berlin, da ist halt irgendwie so, das gibt es da einfach nicht. So, da gibt es den Weihnachtsmarkt. Mhm. So, dankeschön.
Bitte schön, gerne.
Danke.
Darf man eigentlich, ich guck mal kurz zum Tonmann, Ben, darf man Strudel essen während eines Podcasts?
Also authentischer geht es, glaube ich, nicht.
Okay. Du kannst gerne was abhaben, wenn du möchtest.
Danke.
Aber mach mit der Gabel nicht so.
Okay. Also dieses, als junger Mensch will man sich ja eigentlich immer gegen das Alte stellen. Diese Trachten müssen doch tierisch.
Also ich habe zu Trachten ein extrem schwieriges Verhältnis und habe da mal zum Beginn des Oktoberfests in München einen
Warum müssen wir vor Half?
Trink was nach.
Oh.
Cold Brew. Oh. Okay, also für alle, die es jetzt nicht sehen, du verbrennst dich gerade mega am Strudel.
Warum ist denn, ich wusste extra gar nicht.
Extra heiß gemacht.
Okay, damit der Deutsche sich die Zunge verbrennt.
Das wäre jetzt böse.
Ich glaube, weil ich tatsächlich nur den Berliner Apfelstrudel kenne und der ist so lauwarm mit unglaublich viel Schlagsahne.
Ja.
Aber zurück zu der
Trachten. Genau, also damals.
Lass mich die Frage noch einmal spezifizieren. Weil es geht ja auch viel um Identität und Heimat und du hast es hier alles.
Ja.
Zum Beispiel in Deutschland suchen alle so händeringend nach, was ist in unserer Heimat, was ist unsere Identität, was ist unsere Geschichte. Und du bist ja groß geworden damit, dass man das lebt und zeigt.
Ja, ich habe auch mehrere Dirndl.
Ah, du hast, okay.
Klar, ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Ich habe dazu ein extrem schwieriges Verhältnis und ich habe das auch einmal aufgeschrieben in einem extrem emotionalen Kommentar. Als das Oktoberfest in München begonnen hat, hieß es dann in der Redaktion so, wer hat eine Meinung zu Tracht? Und ich so, ich habe eine Riesenmeinung zu Tracht. Weil ich mittlerweile finde, dass man das nicht mehr trennen kann, weil die Tracht wird halt extrem missbraucht seit Jahren von konservativen und rechtskonservativen Parteien. Und auch von Personen, mit denen ich mich einfach überhaupt nicht identifizieren will, wie zum Beispiel Andreas Gabalier.
Und stimmt, der ist
die Lederhosen, ne?
Unser Volk. Ist das Österreicher?
Rock'n'Roll.
Erklär den mal.
Also, er macht so Schlager, ne? Und
nennt
sich selbst Volks-Rock'n'Roller. Und das an sich wäre nichts davon problematisch, ja. Aber seine Texte sind halt extrem. Also die haben immer wieder rassistische, antifeministische Tendenzen. Er bekennt sich ja auch klar zur FPÖ, ist auf mehreren dieser Veranstaltungen aufgetreten und hat halt extrem schwierige Sachen schon gesagt, so in Interviews.
Und weil der wird ja auch in Deutschland sehr geliebt, ne?
Genau, aber halt wahrscheinlich auch eher von den Rechtskonservativen.
Das kann aber gar nicht sein, weil der hast dann so eine Waldbühne oder so in Berlin, ja. Da sind dann da so 70.000 Leute, die können ja nicht alle recht sein, die da hingehen.
Sein letztes Album, da gab es dann eine Riesendiskussion in Österreich, weil er halt so draufsteht, er sagt so, er ist in einer, er post, aber es ist halt einfach, man kann sehr klar ein Hakenkreuz rauslesen.
Wirklich?
Und das wurde halt dann diskutiert, weil er meinte, das ist kein Hakenkreuz, weil er steht halt, das kann ich jetzt im Podcast nicht zeigen, aber er steht halt so da, ne, mit den Händen und mit den Beinen und...
Vielleicht zitiert er auch Brecht, hier Atoru Ui, mit der berühmten Inszenierung an der Berliner Volksbühne mit Martin Wuttke, der ja niemand kann besser ein Hakenkreuz mit dem Körper nachmachen als Martin Wuttke.
Vielleicht war das das.
Ich glaube, ja.
Und vielleicht sollte man ihn nicht zitieren, weil man in der Vergangenheit eh schon die ganze Zeit auf irgendwelchen FPÖ-Partys war und schwierige Dinge gesagt hat.
Ist es also sozusagen, jetzt kriege ich bestimmt jetzt richtig viel Anfeindung, ist es euer böse Onkels?
Schlimmer.
Okay, weil schlimmer. Die bösen Onkels-Fans, yeah. Die waren ja früher rechts, dann haben die sich dazu nicht mehr, wir sind jetzt nicht mehr rechts.
Ja, nee, schlimmer, glaube ich. Also klar, es gibt auch welche, die hören sich ja Andreas Gabalieri, weil sie Schlager geil finden.
Ja.
Aber um zurückzukommen zum Thema, für mich ist halt Tracht dann ein ähnliches Thema. Ich kann das mittlerweile nicht mehr trennen. Also ja. Sowohl das Konservative als auch das Rechtskonservative, das alles, da geht es ja um Werte und an einem Anhalten an Traditionen und an Werten. Und ich bin jetzt nicht dagegen, dass es die mal gibt, aber für mich, ich identifiziere mich damit überhaupt nicht.
Ja.
Überhaupt nichts damit zu tun haben. Und das habe ich damals in meinem Kommentar halt auch geschrieben, so, dass ich mich halt mittlerweile schäme, Tracht zu tragen und mein Dirndl halt auch nicht mehr anziehe. Und damals gab es unglaublich viele Reaktionen dann darauf.
Auf sowas? Klein?
Auf das?
Das ist ja nun nichts Großes.
Das ist extrem was Wichtiges für Österreich und auch ganz viele von meinen Freundinnen sehen das anders. Und also wir haben auch richtig viel gestritten, ne? Weil viele meinen halt so, gerade deswegen lasse ich mir meine Herkunft und Tradition nicht nehmen. Und ich finde, da beginnt es halt schon. Also was ist meine Herkunft, Tradition, was ist typisch österreichisch? Und das ist ja der Punkt, den Österreicher, Österreicherinnen hat es nie gegeben. Also wir kommen alle eigentlich aus anderen Ländern oder haben halt Vorfahren aus anderen Ländern.
Ja.
Das ist halt einfach Bullshit, finde ich, diese ganze Ideologie und genauso die Tracht. Aber vielleicht passiert auch was, ich war jetzt letztens auf der Hochzeit von einer Freundin und da war eine in einem wunderschönen Dirndl, wo sozusagen das Kopftuch von ihr vom Kopf bis zu den Füßen nach unten unter dem Dirndl durchging. Mhm. Und ich habe sie dann so gefragt, so krass, also wo ist das her, was ist das für ein Design? Und die meinte halt dann so, sie ist selbst Designerin und sie beschäftigt sich halt zum Beispiel damit, die Tracht und das Dirndl ja, so darzustellen, wie sie das halt sieht. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, ist auch ein cooler Weg. Also für mich ist halt, ich ziehe es nicht mehr an und sie versucht es halt inklusiv darzustellen. Das finde ich auch ein cooler Ansatz.
Ich finde es total krass, dass offensichtlich, wenn du dich entscheidest, keine Tracht mehr anzuziehen, dass das schon eine Debatte auslöst.
Ja, in meinem Freundeskreis, sehr links ist.
Wollte ich gerade sagen, also so, dass selbst in einem linken Freundeskreis, das so eine, dann so eine...
Ja, gerade bei mir zu Hause haben mir alle gesagt, das kannst du nicht aufschreiben.
Okay.
Was heißt denn das, dass alle Nazis sind, die Tracht tragen? Und das habe ich nie gesagt und um das geht es auch nicht, sondern einfach um diesen Herkunftsbegriff, der, finde ich, einfach nicht mehr zu retten ist in meinen Augen.
Glaubst du, dass irgendwie Europa, Deutschland und Österreich, also nehmen wir mal, dass man irgendwie mit diesen Traditionen brechen muss, damit man ins weil zum Beispiel, ich glaube, der Vorteil der Amerikaner, wenn wir jetzt mal richtig auf die weltpolitische Ebene gehen, ist ja, dass sie sich auf keine Tradition berufen können und deswegen so flexibel sind. Also sie können einfach jetzt, okay, die nächste Etappe ist eben Digitalisierung, Disruption, wir berufen uns auf nichts, ist uns scheißegal, ob die Taxifahrer leiden und wir jetzt Uber erfinden, ist uns scheißegal, ob irgendwie Liebe analog eigentlich besser ist als Tinder, weil wir haben nichts, auf das wir uns berufen können. Glaubst du das? Wir Europäer, wir Deutschen, ihr Österreicher, uns eigentlich, dass der bessere Weg in die Zukunft ist, uns unserer Tradition zu entledigen. Weil wir uns damit einfach nur so Steine in den Weg legen. Und ich meine, du als jemand, der in einem Land aufgewachsen ist, in dem Traditionen gelebt werden, kannst du es wahrscheinlich nachvollziehen. Also müssten wir eigentlich unsere Tradition ablegen?
Ich glaube gar nicht, dass wir es ablegen müssen. Also es gibt so viele so wichtige und schöne Traditionen auch und wie Österreich sein kann und wie Wien auch sein kann und wie es halt auch schon immer war, wenn man durch den Straßen geht oder wie wir jetzt heute sitzen. Ich finde, nichts davon gehört abgeschafft. So, das ist Teil des Landes, das ist wunderschön. Ich glaube, der Gedanke ist halt problematisch zu sagen, das sind wir. Weil was sind wir? Wir sind halt heute eine sehr bunte, inklusive Gesellschaft geworden, die eine andere natürlich ist als wie vor 30 Jahren. Ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass jetzt endlich mal gecheckt wird, dass der Wiener, also zum Beispiel Dirndl ist das beste Beispiel so. Warum kann sich ein Dirndl nicht auch in die Richtung entwickeln, dass du das genauso mit Kopftuch tragen kannst? Das finde ich eine wunderschöne Entwicklung. Nur man muss halt auch schaffen, dass es weggeht von diesem rechten Touch. Und das braucht, glaube ich, Zeit. Und das heißt nicht, dass Traditionen irgendwie weggeschmissen werden müssen und dass jetzt keiner mehr irgendwie auf irgendwas stolz sein darf oder die Landschaft schön finden darf, so in Österreich, oder die Mehlspeise und den Kaffee gut finden darf, sondern einfach zu sehen, wir bewegen uns und die ganze Welt bewegt sich und entwickelt sich jeden Tag und auch Österreich, auch wenn wir uns gerne überhaupt nicht bewegen möchten, weil es soll immer alles gleich bleiben, so ist die Welt nicht. Und ich glaube, eine Gegenreaktion ist der Rechtsruck, weil der größte Feind ist die Veränderung von allen Rechtspopulisten und Populistinnen. Und ich glaube aber auch, dass viele das anders sehen und sagen so, wir bewegen uns und das ist gut so.
Ich finde es ganz interessant, dass das Futter des Rechtspopulismus oder der Nährstoff eben eigentlich eine Angst ist. Die Angst vor dem, was du als bunt bezeichnest. Das Lustige ist, dass die rechte Sprache es geschafft hat, dass ich zusammenzucke, wenn du von der bunten Gesellschaft sprichst. Weil ich genau weiß, dass es nicht nur ein ganz normaler Satz ist, sondern eigentlich schon ein Reizwort. Ja. Also wenn du sagst, wenn jemand von der bunten Gesellschaft spricht, höre ich schon irgendwen irgendwie unter diesem Podcast runterposten, ja, ihr linksversifften Idioten, ihr habt ja keine Ahnung, Europa wird untergehen.
Ja.
So, und irgendwie ist es traurig, dass wir das... Es ist halt so krass, wenn du überlegst, ich hatte das Gefühl, es gab 10 Jahre Ruhe, die 90er. Die waren so einigermaßen ruhig und irgendwie es gab irgendwie so, man hat jetzt noch nicht so richtig verstanden, also HIV, das war dann irgendwie so, das war die große Sorge der 90er, beziehungsweise 80er und dann die 90er. Mhm. Und jetzt kippt die ganze Welt wieder um und dass man selbst in Österreich in so einem verschlafenen Psychopathennest das Gefühl hat, das war jetzt ironisch, egal wo ich hinkomme, ich rede auf der ganzen Welt über dieselben Probleme. Wo sind wir, wo geht's hin, was ist unsere Identität? Wie können wir uns gegen die Einflüsse von außen wehren?
Ich glaube, halt, also in den 90ern war es ja hier überhaupt nicht ruhig, weil der Haider groß wurde und da gab es dieses große Lichtermeer. Ne? Alle haben demonstriert, alle haben gesagt, es darf nicht das wieder passieren, wir sind keine rechte Gesellschaft.
Da gab es bei uns dann die Love Parade.
Genau, was es heute halt gar nicht mehr gibt, weil es gibt kein Lichtermeer mehr. So, auch wenn viele noch demonstrieren werden, so die Mehrheitsgesellschaft ist grundsätzlich zumindest mal nicht gegen die Rechtskonservative. Sonst wäre nicht das Wahlergebnis, was es ist. Aber ich glaube, also, und es ist sicher, auf der ganzen Welt gibt es ähnliche Probleme, auch in Europa ist ja Österreich jetzt nicht das einzige Land, was mit einem starken Rechtspopulismus kämpft. Ja. Aber ich glaube, dass Österreich ist halt wirklich so eine Wetterstation und ich glaube, darum schaut auch Deutschland immer wieder so ängstlich rüber, weil man sieht, wenn man es halbwegs klug macht mit dem Personal und Geld reinpumpt in Werbung und mit den Leuten spricht, dass man es relativ schnell schaffen kann, dass rechte Parteien nach oben kommen.
Ja.
Und in Österreich sieht man halt super, also so, wir hatten zum Beispiel rund um 2000 eben eine rechte Koalition, ne, auf Bundesebene, und wir sehen heute noch alle Nachwirkungen, was die Gesetze heute noch machen, die damals gemacht wurden.
Also gib mal ein Beispiel. Ich glaube, das ist für die deutschen Hörer und Hörerinnen ganz interessant, mal zu sehen, was passiert, wenn eine rechte Partei also, in der Regierung sitzt.
Genau, Jahre später wurden dann ganz viele Korruptionsskandale aufgedeckt und es gab dann so... ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, aber so U-Ausschüsse heißt das bei uns, wo dann halt aufgedeckt wurde, was waren Transfers, was waren Abmachungen zwischen Politikern. Und das sind nur kleine Dinge, die da aufkamen. Ne? Und auch bildungstechnisch, Gesundheitswesen, Sozialwesen, was das mit dem Thema Integration und Schule macht, wenn eine rechte Partei an der Macht ist. Also wenn heute oft gesagt wird, so Integration und so funktionieren in unserem Land nicht, dann ist das halt oft gerade gewesen wegen den Gesetzen, die wir halt hatten oder eben nicht hatten.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel wurde ja von der rechtskonservativen Koalition die Deutschklassen eingeführt. Das heißt, nicht noch nicht deutsch sprechende Schüler und Schülerinnen sind in eigenen Klassen. Obwohl alle Expertinnen gesagt haben, so lernt niemand die Sprache, das exkludiert Menschen von der Gesellschaft, das bringt überhaupt nichts. Ne? Und das sind, ist, glaube ich, wieder so ein Beispiel, wo wir in ein paar Jahren sehen werden, was passiert mit den ganzen Kids, die hier dann in eigene Klassen gesteckt wurden. Ne? Was macht das auch
mit Kids? Es ist halt das Großbeispiel, kannst du in Berlin sehen, was passiert, wenn du das machst. Du hast Kreuzberg, du hast in... Genau. Köln, diese Bezirke, wo keine Inklusion stattfindet.
Jetzt hast du mich gerade angeschnitten.
Es findet keine Integration statt, sondern es findet einfach nur so eine Ghettoisierung statt und das bringt halt auch nichts. So oder so kommst du nicht weiter. Lustigerweise hätte ich Österreich auch wirklich nie als Lehrbuch. Also du kannst ja wirklich was dann davon lernen. Also was kann passieren im negativen Sinne?
Ja.
Oder wenn. Also, ich finde es ganz wichtig, dass man über diese rechten Strömungen spricht. Ich finde, es gibt ja auch diesen, das debattieren wir auch oft im Büro, sollte man darüber reden, sollte man nicht darüber. Ich finde es super wichtig, dass man darüber spricht und dass man sie auch anspricht und dass man mit ihnen spricht.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man mit jemandem spricht und wie man eine Plattform gibt. Also die, zum Beispiel die Identitären in Österreich sind ein gutes Beispiel, wo in den Medien viel falsch gemacht wurde, weil man sie sehr lange sehr groß gemacht hat und größer gemacht hat, als sie sind.
Aber das können die, da will ich widersprechen. Die Identitären, das steht in den Artikeln auch immer eigentlich drin, die Identitären haben sich selber sehr groß gemacht. Die können das sehr gut. Wer am Brandenburger Tor in Berlin ein Transparent runterrollt, da hast du das Gefühl, da sitzt eine Organisation mit tausenden von Leuten dahinter.
Aber die wurden in Wien extrem groß gemacht auch. Also und hat auch von Medien, die das überhaupt nicht wollten, also zum Beispiel Vice, kritisiert sich heute sehr scharf dafür selbst, wie sie am Anfang über die Identitären berichtet haben, ob es diese großen Porträts und so gebraucht hätte. Ne?
Ja.
Ob man diese groß. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Man muss sie auch zum Beispiel immer in Relation setzen, dass das eine sehr kleine Vereinigung ist. Ich finde es tatsächlich wichtiger, auch mit den Leuten zu sprechen, die rechte Parteien wählen. Um sich das anzuhören, was beschäftigt die, was konsumieren die für Medien, wie kommen die zu ihren Meinungen, weil das gibt tatsächlich viel mehr Ausschluss, als wenn man hört sich jetzt rechte Politiker oder die Identitären Ewigkeiten an, was die halt auswendig gelernt haben, weil die können alles sehr gut mit Medien sprechen und werden die am Ende des Tages ohnehin nicht das sagen, was halt intern besprochen wird und was auch parteipolitisch umgesetzt wird.
Ja,
und,
ich glaub, wir müssen zahlen.
Ja.
Ja. Ich bezahle das mal alles. Ich suche jetzt gerade mein Portemonnaie, habe ich das irgendwo liegen lassen. Aber lass uns noch kurz weitersprechen. Erstaunlicherweise haben wir jetzt doch recht ernst darüber geredet, was, was hier ist. So, ich habe mein Portemonnaie. Hast du ein Portemonnaie?
Das ist auch.
Achso, warte, das ist in meiner Jacke, glaube ich, drin. Weil eigentlich wollte ich ja mit dir über dieses die Österreich und die schöne Seite von Österreich reden.
Das können wir auch noch reden.
So düster geworden. Ich bezahle mal schnell. 25, bitte. Dankeschön.
Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja, lass uns doch über was Schönes reden.
Ja. Was ist denn deiner Meinung nach das Beste an Wien? Das ist so, okay, stell dir vor, du hast jetzt, du fängst an zu studieren, du sagst, ich mache ein Auslandssemester in Wien, was ist das Beste, was man hier erleben kann? Zum Beispiel nach Berlin kommen alle, glaube ich, also nicht alle, aber sehr, sehr viele Menschen kommen nach Berlin, nachdem sie sich von ihrer Schulliebe getrennt haben und, oder den ersten großen Liebeskummer haben, den Anfang 20 Liebeskummer und alle wollen dieses verrückte Berlin, haben dann wahnsinnig viel Geschlechtsverkehr, bekommen dann wahnsinnig HPV relativ schnell, stellen erschreckend fest, dass HPV nicht nur eine Viruserkrankung ist, sondern auch Warzen zur Folge hat. Ich finde ja, das ist immer das Krasseste, das wir in der Schule gelernt haben. Es gibt HIV, das große Drama, aber über keine andere Geschlechtskrankheit wird gesprochen. Also zum Beispiel gibt es gibt's in Wien auch HPV.
Wir haben auch alle HPV.
Ja,
glaube ich, als in Berlin.
Genau, also sowas, was...
Außer HPV kriegen?
Ja, außer HPV kriegen, genau.
Das gibt es, glaube ich, in Wien genauso viel. Also ich würde einfach allen raten, kommt im Sommer her, weil es ist einfach die geilste Zeit. Und im Winter kann Wien sehr depressiv sein, so wie jede andere Stadt hier in Zentraleuropa. Einfach durch die Straßen gehen und sich diese geilen Gebäude geben. Also weil jedes Mal, wenn ich in Wien bin, gehe ich selbst so irgendwie gefühlt wie eine Touristin herum und denke mir so, dieses Haus und dieses Haus, also das gibt es für mich in keiner anderen Stadt in dieser Form.
Es ist uns heute auch aufgefallen, es ist schon, also wir als Berliner, halt es ist halt so, du siehst halt, was der Krieg in Berlin gemacht hat, wie geil Berlin aussehen könnte, wenn...
Und hier kann man halt noch sehen, wie haben die Häuser ausgesehen Und einfach diese Gemütlichkeit, also in ein altes Kaffeehaus gehen, einen verlängerten trinken, eine Mehlspeise essen, am besten einen Topfenstuhl, einen Chick rauchen und einfach das Leben ein bisschen langsamer leben als ja. sehr viel anderen Städten. Und ja, das genießen, was da jetzt in Wien passiert, weil es gibt jetzt viel mehr Bands, Musikszene, es gibt neue Clubs, es gibt mittlerweile sogar die ersten Sex-Positive-Partys, wo jeder...
Wirklich?
Kann. Das wird es in Wien nie geben, weil es alles Spießer sind. Und
jetzt, wollen wir kurz erklären dem Hörer und ja. den Hörerin, was eine Sex-Positive-Party ist? Genau. Möchtest du das oder ich machst du es bitte?
Ich erkläre es. Also soll ich jetzt erst erklären, was es ist?
Ja, erklär mal, was eine Sex-Positive-Party ist.
Sex-Positive-Party ist im Grunde einfach eine Party, meistens mit einem speziellen Dresscode, wo du halt mit relativ wenig Gewand hingehst, ne? Und wo es sozusagen ein sehr freier Raum ist, wo sehr viel möglich ist, wo es Darkrooms gibt, wo dann zum Beispiel auch Sex passieren kann, aber nicht muss. Und jetzt mal grundsätzlich der Vibe, glaube ich, einfach ein bisschen offener ist. Und es gibt so ein Kollektiv in Wien, das heißt Hausgemacht. Und die waren auf einer Party in Berlin.
Ich weiß wahrscheinlich auf dieser Pornceptual-Party im, wie heißt es? An dem Moritzplatz? Nee, Prinz Charles.
Sie waren im KitKat.
Ah, okay.
Im KitKat und meinten so, das brauchen wir in Wien auch. Und dann gab es halt alle, die einen Gegenwind gemacht haben und gesagt haben so, niemand wird hingehen, weil die Wiener sind total tied up und spießig und niemand hat Sex in der Öffentlichkeit. Das wäre ja noch das Schönste. So, ne? Und dann haben sie es einfach gemacht. Und am Anfang mussten sie halt extrem viel erklären, weil niemand wusste, was ist eine Sex-Positive-Party? Muss ich da jetzt Sex haben? Ist das jetzt irgendwie ein Swinger-Club oder so? Und sie so, nee, es ist einfach eine geile Techno-Party, wo es halt sehr viele Freiräume gibt. Ne? Und heute funktioniert das total. Also die haben das alle 1-2 Monate und die Leute rennen ihnen die Bude an. Und das zeigt halt auch, Wien verändert sich. Das ist, finde ich, das beste Beispiel.
Also wenn man dann als junger Student herkommt, geht man auf eine Sex-Positive? Und da kriegt man dann das HPV.
Ja, ja. Aber das hat man eh schon wahrscheinlich aber in Berlin.
Hat man das überrascht mich tatsächlich wirklich, dass es so eine Partys hier gibt und dass sie auch aus dem KitKat her exportiert wurde. Yeah. Obwohl ich war einmal am 24. Dezember 2016, war ich im KitKat, als Berliner, das erste
Mal. Zu
Weihnachten. Weil wir gehen immer als dieser Berliner Freundeskreis, man geht halt in Berlin gerne Weihnachten weg, weil da sind wirklich nur Berliner in der Stadt. Ja. Und das ist halt so übel deprimierend, weil natürlich dann alle ziehen eine Fresse. Irgendwie so, alle stehen irgendwo rum. Und dann waren wir, haben gesagt, okay, heute gehen wir. Der einzige Club, der offen hatte, war das KitKat und hatte irgendwie tatsächlich so eine Sex-Positive-Party. Ich war aber noch nie auf einer Sex-Positive-Party und habe tatsächlich auch an dem Abend festgestellt, dass die Grenze meiner persönlichen Sexualität ist so eine Party. Ja. Weil ich natürlich nicht vorbereitet war, hatte so meinen Schlüpfer an und dann in so Winterstiefeln. Ich musste mich dann ausziehen, stand dann da so und beobachtete das Treiben und meinte so, na. Nee, das ist mir eine Nummer zu viel, aber das ist ja dann legitim. Also das ist ja das Coole an so einer Party, dass das dir auch keiner übel nimmt, dass du dann da so unsicher stehst. Aber das fühlte sich halt eben genauso an, wie sich der Lonely Planet Tourist Berlin vorstellt. Ja. So ist es eben genauso. Dieses, so
krasse Überforderung.
Ja, so, und es ist halt ganz warm war es dann da auch und so. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist interessant zu sehen, aber deswegen kommt die Welt nach Berlin, weil sie wissen, sie können hier Ecstasy und MDMA nehmen. Ohne dass es irgendein Problem darstellt. Ist eigentlich die Droge mit exportiert worden nach Österreich?
Ja, aber die gab es davor auch schon.
Ja, was ist denn so die Droge Nummer 1 Österreichs?
Wahrscheinlich blieb es seit Falco Koks.
Ich habe kein Wort verstanden, bitte.
Wahrscheinlich blieb es seit Falco Koks.
Koks, ja. Weil das ist ja eigentlich auch so ein Uncover-Thema, die Drogen. Was nimmst du? Koks? Gut, was nimmst du noch? Wahrscheinlich habt ihr noch ein bisschen MDMA. Crystal von Osteuropa. Kriegt ihr noch ein bisschen Crystal reingestreut?
Ja, ich glaube, sonst. Also, sicher nicht wie Berlin.
Ja.
Also ich will jetzt hier keinen Drogengarten machen, aber ich... So.
Ich glaube auch, eine Sex-Positive-Party macht auch, glaube ich, mehr Spaß, wenn du...
Schätze ich mal auch Drogen.
Ja, ich gehe stark davon aus, ich schätze es. Ich würde es einfach... Ich glaube, es gehört einfach mit dazu. Ja. Wie weit sollte sich Wien denn zum Beispiel an so Städte wie Berlin anpassen? Also ich meine, das ist ja dann irgendwann auch ein Verrat oder es ist nicht authentisch. Also ich glaube, die erste und einzige Sex-Positive-Party in Wien ist dann authentisch. Aber wenn jetzt ganz viele anfangen, es nachzumachen, dann wird es dann nicht mehr, dann wirkt es so wie nachgemacht eben.
Also ich glaube so dieses, man muss sich jetzt um Wien keine Sorgen, glaube ich, machen, dass es jetzt so eine mega Techno-Club-Stadt wird, weil die Leute gehen halt auch viel weniger fort.
Ja.
Also... Das Büro von meiner Redaktion ist direkt neben dem KitKat. Das heißt, ich sehe jeden Morgen, wer da noch so davor steht.
Ja.
Und das wäre einfach in Wien nicht möglich. Also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wenn ich an einem Montagabend eine Sexparty in Wien mache, kommt niemand. Also wir sind ja trotzdem eine sehr kleine Stadt und die Leute gehen halt aus am Wochenende. Und da ist auch nicht von Freitag bis Montagmorgen. Also ja. Sowas wie das Bergheim wird halt hier, glaube ich, nie funktionieren.
Okay.
Weil Drogen sind, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das Fortgehen ist halt ein anderes, ne? Du ja. gehst halt, du gehst vorglühen in einem Park oder so. und dann um Mitternacht gehst du halt in den Club und dann gehst du halt heim um 4.
Ich glaube, das ist
in
Berlin.
Und nicht noch in 3 andere. Also ja. Es gibt nicht so viele After-Hour-Clubs hier.
Ist Österreich eigentlich teuer? Also so wenn du...
Ja, es ist viel teurer als Berlin. Gerade so, also du hast ja gerade gezahlt, Kaffee, wenn du dir direkt...
Ach stimmt, ja, 25 Euro für, obwohl, Moment, 2 Stück Kuchen.
Aber trotzdem, also Kaffee schockt mich immer wieder eigentlich im Vergleich zu Berlin. Ich habe letztens für einen Kaffee Latte 4,90 gezahlt und da dachte ich mir so, also...
10 Mark, ja. Beziehungsweise 4.000 Schilling.
Tausende Schilling. Und Essen auch, es ist schon teurer, ja.
Aber wie finanziert man sich denn dann so ein Leben? Also was kannst du dann, also nehmen wir mal, du bist jetzt junge Frau, junger Mann. In
nicht Journalistin.
Ja, was wirst du denn? Also ich meine, gibt es hier eine große IT-Startup-Szene? Das ist ja, ich habe ja das Gefühl, das Einzige, wie man noch Geld verdienen kann, ist Startup gründen.
Ja, also Startup, oder vielleicht auch was Eigenes gründen, weil ja. Ich glaube, es gibt in Wien so extrem viel Potenzial, weil es halt viel noch nicht gibt. Ich würde Sex-Positive-Partys veranstalten. Keine Ahnung, was man macht. Also voll viele studieren halt das, was man immer studiert hat. Was wir nennen Jus, Jura,
ja.
Medizin,
wirst du, für, wirst du irgendwann hier leben und nicht mehr nach Berlin pennen?
Ja,
oder?
Ich ziehe jetzt gerade nach Wien.
Ah, du bleibst dann hier?
Ja, ich bleibe jetzt hier.
Könntest du dir vorstellen, ganz woanders auf der Welt zu leben? Gibt es einen Ort, wo du sagen würdest, da würde ich, also das wäre die Alternative zu Wien? Also zum Beispiel bei mir ist es Tokio. Ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, in Tokio zu leben. Allerdings auch nur für so 1-2 Jahre und dann möchte ich wieder nach Hause.
Also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich sofort nach New York fliegen.
Wirklich?
Ja.
Ich dachte, ich finde immer, New York ist so abgenutzt als nee. Lebenstraum.
Ich würde sofort dorthin wollen.
Okay.
Oder ich würde gerne auf die Azoren ziehen.
Wirklich? Aber dann da, wo halt das Wetter gemacht wird.
Dann wäre ich halt nicht mehr Journalistin, aber ich war dort einmal und es hat mich so beeindruckt.
Was, ich überlege, es gibt, Azoren ist einer von diesen Orten, wo ich gerne mal Urlaub machen wollen würde. Also es gibt so Kamtschatka, Sachalin und Azoren. Und Azoren ist das Möglichste von allen dreien.
Wahrscheinlich.
Und ich stelle mir das so wirklich, also ich stelle mir da immer so wirklich so, man guckt hoch und sieht so verschiedene Wolken, die zusammengehen und dann...
Und es gibt ja mehrere Inseln bei den Azoren und auf manchen bist du halt, es gibt glaube ich eine Insel mit 300 EinwohnerInnen, da bist du halt allein. Und es ist super ursprünglich alles und das Wetter bewegt sich halt die ganze Zeit, weil jedes Wetter kommt ja von den Azoren.
Ja.
Und du bist halt so weit draußen. Also du fliegst ja von Lissabon nochmal 4 Stunden. Und ich hatte dort das erste Mal das Gefühl, so, ich bin von allem so weg und wieder so back to the roots. Und da würde ich, glaube ich, bleiben. Also wenn ich mal nicht mal arbeiten muss, bin ich auf den Azoren.
Ich war mal für eine Reportage, die ich für einen Stern geschrieben habe, eine kleine und einen Film auch tatsächlich auf Samoa. Da habe ich dieses Tattoo im Übrigen bekommen. Darum ging es auch in dem Artikel und in dem Film. Da hatte ich das Gefühl.
Yeah?
Weil das ist auf der Datumsgrenze im Pazifik und da hatte ich auch das Gefühl, da ist die Zeit stehen geblieben. 1972 ungefähr. Also das ist dieses Gefühl, kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist auch ein großes Sehnsuchtsgefühl. Hat mich dann aber nach 2 Wochen ein bisschen wahnsinnig gemacht.
Wahrscheinlich.
Du hast, ich habe gar nichts mitbekommen. Ja. Also ich habe dann auch mit den Leuten so, guckt ihr denn keine Nachrichten? Und das sieht uns hier einfach...
Vielleicht ganz geil, wenn wir uns jetzt alle jahrzehntelang vollpumpen mit allem und dann gehen wir irgendwo hin, wo es niemanden irgendwas interessiert.
Würdest du sagen, dir geht's gut? Das ist eine Frage, die ich mir... Weil wir, also so, wir lernen so
jetzt
viele...
Als Österreicherin oder...
Als junge Frau, Mitteleuropa, Österreich.
Ja, also mir geht's sehr gut. Ich bin halt auch eine weiße, privilegierte Frau, die es sicher in Österreich leicht hat, weil sie halt weiß ist. Also darf man halt, glaube ich, nicht vergessen.
Ja. Ich habe gerade gelernt von unserer Podcast-Beauftragten, man soll zwischendurch nicht fragen, wie viel Zeit vergangen ist. Ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Wie viel haben wir denn auf der Uhr? Perfekt. Das ist perfekte Zeit. Eigentlich macht es mir gerade, ich würde gerne, man kann hier so gut so rum.
Was willst du noch wissen?
Es gibt so viel, was man wissen könnte. Eigentlich ist es ganz schwierig, weil man hat ja, dadurch, dass man so eine eigene Vorstellung von diesem Land hat, fallen mir auch nicht so richtig so Fragen ein, bei der man nicht das Gefühl hat, die sind dämlich. Kannst du Skifahren? Das wäre so eine Frage,
ja,
die
kannst du mich fragen.
Kannst du Skifahren?
Mich alle. Ich snowboarde.
Ah, okay. Ich war einmal in meinem Leben snowboarden. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich kann dann auch kein Skifahren.
Ja, bestes Beispiel war jetzt unser wichtigster Skifahrer, Marcel Hirscher.
Noch nie in meinem Leben gehört den Namen.
Noch nie gehört?
Nein.
Der alles gewinnt, auch euch Deutschen alles weggewinnt.
Jens Weißflog kenne ich.
Der ist jetzt zurückgetreten.
Ja.
Und es gab jetzt wieder so eine Aufdeckung, eine politische. Und weil er um 20.20 Uhr, glaube ich, zurückgetreten ist, wurden die ganzen politischen Sendungen verschoben. Mhm. Und dann war mal eine Stunde lang live am wichtigsten österreichischen Sender sein Rücktritt. Und das politische Format und die Nachrichtensendung kamen dann danach. Okay. Dann würde man das auf einem anderen Sender zeitgleich machen, würden das alle schauen.
Und warum ist es so wichtig, wenn der zurück? Ich meine, was ist denn, wenn ein Skifahrer zurücktritt?
Also er ist ein Volksheld. Ja. Das ist so, alle haben es geschaut und jetzt.
Warum ist er zurückgetreten?
Weil, naja, der hat halt schon alles gewonnen und er will zurücktreten, solange er sozusagen noch lebt und sich nicht.
Ja, ist denn der 400?
Ich glaube, er ist Anfang 30, ne?
Okay, weil das gerade so klingt, solange er noch lebt.
Nein, aber solange er sich halt nicht so verletzt, meint er, ne? Ja. Was in den meisten Skifahrern irgendwann passiert.
Ich bin tatsächlich, also so Skisport ist bei mir, also das ist so, manchmal gucke ich dieses Biathlon.
Ja.
Weil ich das so lustig finde, dass es eine Sportart gibt, bei der man schießen muss und Skifahren. Ja. Aber das war's.
Ich schaue das aber auch alles nicht. Also ich fahre einfach gern selbst.
Okay.
Aber ich würde jetzt mal auch sagen, nicht alle Österreicher. Das ist halt so zum Beispiel in Wien. Wenn du hier fragst, wird wahrscheinlich niemand Skifahren. Macht man nicht in der Stadt.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil es so ein Dorfsport ist.
Ja.
Gut, ich finde es schön, dass wir in diesem Podcast nicht geklärt haben, warum aus Österreich so viele Psychopathen.
Ich weiß die ganze Zeit aus. Genau. Weil ich es nicht beantworten kann. Vielleicht ist es das.
Warum Ulrich Salte solche Filme auch macht. Er bestätigt das ja.
Aber genial. Ich finde, er zeigt Österreich von sehr vielen Seiten, wie wir halt sind.
Wollen wir kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, wer Ulrich Salte ist?
Meiner Meinung nach einer der besten Filmregisseure, die wir haben. Und der Filme macht, wo man drinnen sitzt und gleichzeitig so unglaublich beklemmt und interessiert ist. Also zum Beispiel Keller, das heißt, glaube ich, auch Keller, da geht es nur um Menschen und ihre Keller. Und das ist für Österreich ein wichtiges Thema, ne? Was im ländlichen Raum so in den Kellern passiert ist und immer noch passiert. Zum Beispiel auf Wiederbetätigung, also wir nennen es Wiederbetätigung.
Das Wort, was heißt das?
Wenn du dich am Nationalsozialismus wiederbetätigst, gibt es gar kein Synonym für mich.
Was ist ein Wiederbetätigen?
Also wenn ich zum Beispiel einen Hitlergruß mache, ist das Wiederbetätigung. Ich betätige mich wieder am...
Ach so, okay.
Ne? Und das ist ja auch in dem Seidel-Film, wenn sie dann in diesem Nazi-Keller sind und so. Und da gibt es, glaube ich, einige und hat es sehr viele gegeben. Und nach dem Film hieß sie dann so, das wahre Ich von den ÖsterreicherInnen siehst du in ihrem Keller.
Während du es schon zusammenfasst, also das Lustige ist, du bestätigst eher die Frage. Also,
das ist ein Teil, aber das ist natürlich nur ein Teil, zum Glück.
Ja, bei Ulrich Seidel-Filmen fange ich im Kino mal an zu schwitzen. Die sind so beklemmt, diese Filme, dass mir wird da auch mal ganz unangenehm. Ist einfach unangenehm. Vielleicht sollte ich auch noch am Ende dieses Podcasts kurz erklären, dass das alles ganz spontan wieder war und wir uns nicht kennen.
Ja, okay.
Und ist aber doch, ich glaube tatsächlich hast du wirklich sehr gute Einblicke in dein Land, in deine Heimat auch gezeigt.
Ich hoffe. Also,
ich weiß nicht, auch liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr könnt auch gerne mal auf Instagram schreiben, wie denn euer Bild von Österreich ist. Und erstaunlicherweise, als ich aufgerufen habe, ich habe bei Instagram einmal aufgerufen, ich suche Österreicher, die mit mir reden wollen. Es gibt sehr viele Fans tatsächlich auch von dieser Sendung aus Österreich.
Ja.
Das hat mich auch überrascht, dass das hier auch geguckt wird. Und was ja ganz schön ist, eigentlich. Ich hoffe nicht, dass du die jetzt alle verärgert hast.
Ich hoffe. Ihr könnt mir es dann auch schreiben.
Du bist ja auch bei... Wir machen es dann in den Story. Ich werde dich dann in der Story verlinken. Dienstag, also ihr hört ihn ja jetzt gerade, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ist ja bei euch Dienstag. Ah, jetzt komme ich wieder durcheinander, weil es zu spät ist. Denn jetzt ist es nämlich 23.10 Uhr.
Samstagabend.
Und wir sind aus Berlin heute früh auch angereist. Ein langer Drehtag ist vorbei und noch dieser Podcast hinten ran. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast.
Gerne.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war's wieder heute. Die nächste Folge kommt am übernächste Woche Dienstag aus Usbekistan. Und darauf freue ich mich sehr auf die Reise. Und es wird eine sehr abenteuerliche Reise. Und wir machen wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Podcasts aus Usbekistan, weil es einfach 2, sagt Ben jetzt, weil es sich lohnt. Wir werden nämlich auch einmal am Aralsee sein. Und da will ich unbedingt nachts einen Podcast aufzeichnen. Also, freut euch auf den Podcast. Und dir nochmal vielen Dank.
Ich lerne dir noch eine österreichische Verabschiedung.
Bitte?
Wir sagen Bussi und Baba.
Ach, das fand ich so lustig, als wir telefoniert haben, hast du am Telefon wirklich Baba gesagt.
Ja.
Da musste ich habe aufgelegt und alleine in meinem Hotelzimmer für mich selbst gelacht, weil ich das so lustig fand.
Ja.
Weil, was sagt Berliner, haben wir eine bestimmte...
Tschüssi.
Auflegen einfach, nichts sagen. Arschgeige.
Einfach sofort auflegen.
Also, danke.
Baba.